Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein, ganz aus Hamburg in Bad Säckingen. Und jetzt muss ich ganz kurz etwas sagen zu meiner Beziehung zu dieser Gemeinde, die nämlich schon sehr, sehr lange her ist. Ich kenne Wilfried und Elli Mann schon seit 23 Jahren. 82 haben wir uns in der Blüte unseres Lebens getroffen in Südafrika. Dann habe ich heute ein ganz besonderes Geschenk bekommen, und zwar habe ich die Eltern, also die Mutter von deinem Mann, hier eben getroffen, und sie erzählte mir, oder ist es deine Mama? Die Schwiegermama, ja, genau, ist die Mutter deines Mannes, Schwester Mann, und sie erzählte mir, dass sie vor vielen, vielen Jahren bei uns in Neugraben war, und zwar in Hamburg-Neugraben bei meiner Großmutter, die einen gewaltigen Dienst hatte, einen Befreiungsdienst, einen Seelsorgedienst und auch einen Verkündigungsdienst. Und dass sie in der Zeit ganz besonders Gott erlebt hat. Es gibt so einen kleinen Hall. Liegt das an mir? Alles klar? Benehme ich mich anständig? Das musst du mir was sagen. Also wir kennen unsere Familien, kennen sich schon ganz lange. Dann kenne ich, nehme an, dass Peter und Deborah Thomas bekannt sind hier. Mit denen sind wir auch schon seit Ewigkeiten befreundet. Wir haben regelmäßig Weihnachten in Ghana zusammen gefeiert, in ihrem Hause. Und waren immer ganz stolz, wenn wir dann Coca-Cola gefunden hatten, weil zu der Zeit, wo sie dort Missionare waren, war das so ärmlich, dass es nicht mal ein ganz normales Getränk gab. Wir haben also wirklich stundenlang gesucht, um endlich mal ein schönes Getränk zu haben und dann zusammen zu feiern. So sind meine Beziehungen zu dieser Gemeinde schon ganz, ganz lange da, aber ich war noch nie hier. Und deshalb freue ich mich und ich fühle mich auch in gewisser Weise geehrt, heute Abend hier sein zu dürfen und mit euch diesen schönen Abend zu verbringen. Ich möchte auch ganz besonders den Pastor erwähnen, der hier ist, Tommy Dörflinger. Er ist heute Abend extra da, obwohl es hier eine Iglo-Veranstaltung ist, aber er ist ja auch Pastor dieser Gemeinde hier vor Ort. Ganz herzlich willkommen und genießt den Abend. So, jetzt noch ganz schnell ein paar Punkte zu meinem Leben, damit die Personen, die mich jetzt überhaupt nicht kennen, kurz wissen, wieso ich überhaupt heute hier bin und wieso ich überhaupt so eine lange Reise mache. Ich bin, wie gesagt, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, bin schon aus einer ganzen Dynastie von Pastoren hervorgekommen und hatte eigentlich überhaupt nie vorgehabt, mal eines Tages das Wort Gottes zu verkündigen, sondern ich wollte raus aus dieser Szene und wollte eigentlich in die Karrierelaufbahn gehen, stand kurz vor meinem Studium zur Ärztin, hatte mich ganz klar entschieden, ich wollte Karriere machen, wollte also ganz was anderes tun. Und als ich dort eines Nachmittags in meinem Zimmer saß, ich war um das zu überbrücken bis zum Studium. Ich wollte Medizin studieren, da gab es Numerus Clausus. Dann war ich Stewardess bei Lufthansa. Und ich sitze in meinem Zimmer am Nachmittag und plötzlich kommt eine ganz klare Stimme in meinem Herzen. Bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Und dann habe ich überlegt, von mir ist das jetzt nicht. Ich hatte mich eingeschrieben, ich wollte studieren. Und dann habe ich nochmal überlegt und dann kam wieder dieser Gedanke in meinem Herzen, bist du bereit, deine Pläne für meine aufzugeben? Ich hatte mein Leben Jesus anvertraut. Ich hatte mein ganzes Leben Gott übergeben gehabt, aber ich hatte noch keinen Ruf Gottes gehört. Und das war an diesem Nachmittag ganz klar. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du das bist, wenn du so zu mir redest, wenn du so redest heute, dann sage ich ja, aber was ist denn jetzt der Plan, den du für mein Leben hast? Wir können übrigens mit Gott ganz normal reden, so wie man mit seinem Nachbarn redet. Und dann kam der nächste Gedanke in meinem Herzen, ich möchte, dass du mein Wort verkündigst, ich möchte, dass du gehst und den Menschen erzählst, wer ich bin und ich werde die Menschen heilen. Und dann habe ich für einen Moment überlegt, habe ich gedacht, als Chirurg kann ich nur die Leute zerschneiden, das Kranke rausschneiden, aber heilen kann ich nicht, das ist uns allen klar. Und wenn Gott sagt, er will Menschen heilen, dann bin ich auf jeden Fall bereit, lieber das anzunehmen, dass er die Menschen heilt. Das ist ganz lieb von dir, das soll dir ganz toll belohnt werden. Steht in der Bibel. Jedes Glas Wasser wird uns belohnt. Und damals habe ich ganz einfach, schlicht und ergreifend gesagt, gut, Gott, wenn du das bist, dann sage ich ja. Dann mache ich das, was du jetzt sagst. Habe dann mit 21 meinen Mann geheiratet, der auch schon Pastor war auf der Bibelschule Erzhausen. Und wir sind dann sofort rausgegangen aufs Missionsfeld. Und dann kommt dieses Geniale, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen. Ich werde gleich erzählen, wie man das macht. Dass wenn man anfängt, Gott zu vertrauen und dann auch gleich Ja sagt zu dem, was er zu uns sagt, dass dann sofort auch ein Weg da ist, den man gehen kann. Und den Weg sieht man am Anfang nicht so klar. Man denkt nur, man läuft irgendwo auf einem Wege. Und dann rückblickend kann man sehen, dass der vom ersten Tage an ganz präzise und klar von Gott geplant war. Dass dieser Weg direkt nach Afrika führte, wo ich eigentlich nie hin wollte. Und später habe ich dann zurückgeschaut, dass meine Großmutter, von der ich gerade erwähnte, dass die ein Erweckungszentrum in Hamburg hatte, und zwar durch eine ganz große Not, weil sie ein ganz schwer krankes Kind hatte und nicht weg konnte, hat sie immer gebetet, Gott, lass mich eine Missionarin sein. Lass mich doch bitte rausgehen und Menschen von dir erzählen. Und sie konnte das Haus nicht verlassen, weil sie ein schwer krankes Kind hatte und verstand eigentlich die Welt nicht. Und ihre Gebete, und das ist für einige Ältere hier ganz wichtig, ihre Gebete haben in die nächste Generation und in die übernächste Generation und jetzt schon in der vierten Generation die Kinder und Enkel und Urenkel alle in die Berufung Gottes gebracht. Ihre Gebete, die sie noch gar nicht gewusst hat, weil sie mich noch gar nicht kannte, haben schon den Himmel bewegt und der Himmel hat eingelenkt und hat gesagt, durch dein Leben werden 1000 Generationen gesegnet werden, wenn du treu vor mir wandelst. Und sie wird staunend mal im Himmel sehen, wie viele Enkel und Urenkel bereits durch die ganze Welt reisen und wie Tausende und Tausende von Menschen zum Glauben kommen, weil sie damals gesagt hat, Herr, sende mich, hier ist mein Leben, ich möchte für dich da sein. Unser Leben hat einen Einfluss auf Generationen, auf ganze Gebiete, auf ganze Bereiche, auf ganze Städte, auf ganze Dörfer, wenn wir Gott denn wirken lassen durch uns. Ich bin nur bei meiner Geschichte, ich bin ja noch nicht bei dem Thema, aber ich komme gleich da hinein. Ich durfte das dann erleben, dass wir nach Afrika kamen und eigentlich, obwohl wir Reinhard Bonke persönlich schon sehr lange kannten, er ging bei uns im Hause ein und aus, war er damals noch ein nicht so bekannter Evangelist, das ist ja jetzt schon 26 Jahre her. Damals waren so die ersten Gemeinden, die ihn dann empfingen, wo er dann erzählte, was er auf dem Herzen hatte, dass er nämlich Afrika sehen wollte, dass es sich verändert. Und wir kamen dann direkt in diesen Dienst hinein, haben dann noch mit dem kleinen Zelt damals, nur für die, die das kennen, und dann im nächsten Zelt mitgearbeitet. Wir haben also den Zeltmeister gemacht. Später wurde mein Mann für die Leitung der ganzen Evangelisationen eingesetzt, für die Technik. Und er ist jetzt gerade in diesem Moment in Afrika, in Nigeria, und bereitet gerade so eine riesige Evangelisation vor, wo bis zu 500.000 oder 1 Million Menschen erwartet werden, ab nächsten Mittwoch. So, und das durften wir 26 Jahre lang mitverfolgen. Und für mich war das wie ein Traum, der wahr wurde, weil ich mir eigentlich immer gewünscht hatte, ich wollte mal diesen Gott, der hier in der Bibel beschrieben wird, erleben. Und den hatte ich zwar, von dem hatte ich viel gehört, die Kinderstunden waren bestimmt sehr gut gewesen, ich kannte die Geschichten alle auswendig, aber das zu erleben, was da drin steht, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Und das ist der Grund, warum ich heute Abend hier bin. Ich bin mir sicher, dass viele hier, die anwesend sind, fast alles hier drinnen auswendig kennen, in irgendeiner Form die Geschichten kennen, weil sie die schon vielleicht 20, 30, 50 und 100 Mal gehört haben. Aber das zu erleben, was hier drinnen steht, und zwar ganz konkret in unserem Leben, dass das genau so auch passiert, das wollte ich erleben. Und das durfte ich erleben. Das durfte ich auf wunderbarste, auf dramatischste, auf oft atemberaubende Weise erleben, weil wenn man anfängt, Gott zu vertrauen, dann muss man alle seine eigenen Sicherheiten loslassen. Das, was man gelernt hat und wo man sich versichert hat und wo man gemeint hat, das ist meine Sicherheit, und muss sagen, jetzt wage ich mich aufs Wasser und ich gehe dir entgegen und ich vertraue dir. So. Wir haben dann sehr, sehr starke Tests erlebt, mein Mann und ich. Und zwar wurde er mehrmals, das stand auch in der Einladung, durch Krankheiten, auch durch Unfälle und durch verschiedene Umstände so weit gebracht, dass er auf dem Sterbelager lag. Und mehrmals haben die Ärzte mir gesagt, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Und ich war ganz frisch verheiratet. Wir waren gerade einige Monate verheiratet. Da lag er zum ersten Mal auf dem Sterbelager bei uns in der Tropeninstitut in Hamburg nach einem Einsatz in Afrika. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Ich habe gedacht, habe ich mich total verhört? Ist dieser Gott überhaupt existent? Bin ich vielleicht einer falschen Idee aufgefahren? Was ist überhaupt jetzt los? Hier haben wir gesagt, Gott, wir wollen dir gehorchen und jetzt liegt mein Mann dort im Sterben. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und diese Fragen, die dürfen wir haben. Diese Zweifel, die dürfen wir haben. Gott weiß, dass wir das nicht können. Aber wenn wir in solchen Situationen uns dann nicht zumachen und sagen, und ich sage mich ab von diesem Gott und ich will mit diesem ganzen Frommen nichts zu tun haben, sondern uns dann in unserer Verzweiflung und Hilflosigkeit ganz vertrauensvoll an ihn wenden. Ich sage das dann immer so, dann geht im Himmel ein Alarmlämpchen an. Dann geht im Himmel ein Lämpchen an und das sagt, da unten ist wieder einer, der will vertrauen. Schnell kommt und helft ihm. Denn Gott ist ja da, um uns zu helfen. Er ist gekommen, um uns zu retten, um uns zu helfen, zu heilen und wiederherzustellen. Das ist sein ganzer Auftrag. Und den will er und tut er und den erfüllt er ständig. Aber wir müssen unser Herz öffnen und sagen, hier bin ich, hier ist meine Hand, führe mich, leite mich, ich möchte dich erleben. Und das durften wir dann erfahren auf ganz zittrige und ganz schwache Weise, indem ich einfach nur gesagt habe, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich bitte dich, hilf uns jetzt. Rette uns jetzt hier heraus. Du musst meinen Mann wieder anrühren. Er muss aus diesem Bett heraus und er muss aufstehen. Und das hat Gott dann auch getan. Er ist aufgestanden von seinem Bett, noch sehr schwach. Die Nachuntersuchungen sollten dann noch schlimmer werden. Das ist oft so in der Geschichte, wenn man mit Gott unterwegs ist. Man denkt, die erste Krise ist vorbei und dann kommt die nächste und die gibt einem noch einen drauf. Da war dann nämlich eine Diagnose vom Arzt gestellt worden, dass seine inneren Organe sich aufs Doppelte vergrößert hatten und dass er sein Leben lang ein kranker Mann sein würde. Und dass er tropenuntauglich sei. Wir hatten aber vorgehabt, nach Afrika zu gehen. Und Afrika heißt Tropen. Heiße Länder, Krankheiten, Seuchen etc. Und das hieß mit anderen Worten, der Plan, den wir jetzt gedacht haben, der von Gott wäre, sah aus, als wenn er gescheitert war. Es war aber nicht. Mein Mann hat dann ganz kühn und ganz zaghaft diesem Arzt erklärt, dass wir uns von Gott gerufen wissen, dass wir wissen, Gott hat uns gerufen und dass wir gehen würden, egal was mit unserem Leben passiert. Wir würden gehen, ob wir sterben oder leben. Wir würden Gott mehr gehorchen als alles andere. Und das ist letztendlich der Schritt, den Gott von uns möchte. Er fordert gar nicht unser Leben, aber er will, dass wir es hingeben, freiwillig, und sagen, hier ist mein Leben. Auch wenn ich sterbe, es ist egal. Ich will dir gehorsam sein und dir folgen. Und er sagt, als ich die Worte aussprach, ganz zaghaft, er war noch ganz schwach körperlich, sagt er, in dem Moment durchströmte meinen ganzen Körper ganz Moment ein heißer Strom. Er ging dann mit mir nach Hause, er musste sich erst einmal erholen, ein bisschen essen und wieder zunehmen. Und nach wenigen Tagen machte der Arzt noch eine weitere Untersuchung und stellte fest, dass alle Organe vollkommen geheilt waren. Sein ganzer Körper war vollkommen geheilt und ist geblieben bis heute, 26 Jahre später, ein vollkommen heiler Mann. Unser Gott ist bereit, uns alles zu schenken, uns alles zu geben, sich zu zeigen, wie er wirklich ist. Er wartet auf uns. Und jetzt komme ich zum Thema. Ich habe das Thema, haben wir genannt, so ganz spontan am Telefon, wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Und das Thema sollte eigentlich für diejenigen sein, die sagen, ich kenne Gott nicht, wo ist er denn? Und darüber möchte ich heute Abend auch sprechen. Aber es hätte eigentlich heißen müssen, wo sind wir, wenn Gott uns sucht? Weil Gott ist immer da. Wir müssen nicht auf ihn warten, wir müssen auch nicht irgendwie erwarten, dass er uns irgendwann erst begegnet, sondern er hat uns in seinem Wort zugesagt, dass er jeden Tag da ist, jede Stunde unseres Lebens und dass er jede Stunde unseres Lebens und jede Sekunde unseres Lebens bereit ist, uns aufs Äußerste, Wundervollste zu begegnen und zu helfen und uns zu führen und zu leiten, wenn wir denn endlich bereit sind zu sagen, hier bin ich und hier ist mein Leben. Und da möchte ich ganz kurz etwas sagen für die, die hier sind heute und sagen, ich bin hierher gekommen, vielleicht weil ich depressiv bin, vielleicht weil ich schwere Probleme habe in meinem Elternhaus, vielleicht weil es mir so richtig schlecht geht und für mich gibt es gar keine Hoffnung mehr. Das ist eine Lüge. Es gibt eine Wahrheit und die sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alle Dinge sind möglich bei Gott. Und es gibt auch eine ganz einfache Erklärung dafür, weil Gott sie geschaffen hat und weil Gott weiß, was sie gerade durcherlebt haben und weil er genau weiß, in welchen Umständen sie leben und in welchen Situationen sie sind, wie oft sie geschlagen wurden, wie oft sie misshandelt wurden, wie oft sie belogen wurden und betrogen wurden, was mit ihrem Leben gewesen ist. Er weiß alle Details unseres Lebens und er möchte in aller unserer Hilflosigkeit, in aller unserer Not, möchte er der Retter sein. Der rettet, der hilft, der wiederherstellt, der uns herausholt aus der Grube der Depression, aus der Grube der totalen Ablehnung, aus der Grube der totalen Zerstörung und er möchte uns total wiederherstellen, weil das ist sein Originalplan, dass wir Leben und Leben im Überfluss haben und dass es uns gut geht. Das ist sein Originalplan. Und er lässt solche Schulen oder solche Situationen in unserem Leben zu, um unseren, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber unseren Dickkopf oder unseren Eigensinn oder unseren, ich mach's so und ich schaff's schon alleine. Mir braucht keiner helfen, ich kann es schon. Und das machen wir so lange, bis wir es eben dann mal irgendwann nicht mehr können. Und leider gehen manche von uns so weit, dass wir wirklich bis zur letzten Sekunde warten und dann erst zu so einer Veranstaltung kommen und sagen, wo ist denn dieser Gott, der mir helfen kann? Und das ist nicht zu spät. Heute Abend sind Sie hier, weil Gott Sie gesucht hat und weil Gott Sie liebt und weil er Ihnen helfen will. Und er will Ihnen so total helfen, dass Sie ein ganz neues Leben beginnen können und ein ganz neues Leben führen können. Und es gibt nichts in Ihrem Leben, was Gott nicht in Ordnung bringen kann, wiederherstellen kann, wo er liebevoll seine ganze Kreativität wieder hineinbringen darf und Ihr Leben völlig umgestalten kann und völlig verändern kann. Lassen Sie Gott eine Chance haben, heute Abend in Ihrem Leben. Warum ist Gott überhaupt da? Er ist der, der uns geschaffen hat. Er ist der, der diese Welt drehen lässt und er hält sie in seiner Hand. Er ist derjenige, der alles erfunden hat, was es überhaupt gibt. Und er hat sogar den Satan dazu gefunden. Es ist auch ein Gedanke Gottes gewesen, nicht um uns in absoluter Abhängigkeit zu lassen von dem Feind, sondern um uns zu zeigen, der Satan ist besiegt, er ist überwunden und wir dürfen als Sieger, als freie Menschen, ohne den Druck der Krankheit, der Macht der Finsternis leben und wir dürfen auf dieser Erde leben als Kinder Gottes und mit dem Schöpfer in Verbindung und mit mehr Kraft, als der Feind jemals haben kann. Wir haben wesentlich mehr Kraft und wesentlich mehr Macht, wenn wir unser Herz ungeteilt Gott öffnen. Und dann beginnt unser Leben überhaupt erst einen Sinn zu machen. Dann verstehen wir zum ersten Mal, warum wir auf der Erde sind. Dann verstehen wir als zweites, warum Jesus kommen musste, weil wir zu schwach sind. Wir haben so viele Schwächen in unserem Leben, so viele Dinge, die wir falsch machen und immer wieder falsch machen und immer wieder falsch machen. Und wir haben sie vielleicht 10-mal gehört. Hör doch auf zu lügen. Und wir lügen und wir lügen und betrügen und wir zerstören Familien und wir zerstören unsere Firma und wir zerstören Beziehungen und wir lernen es nicht, es sei denn, wir bitten Jesus in unser Leben hinein, weil er uns unsere Schuld nimmt, unsere Last nimmt, unsere Sucht nimmt, unsere falschen Vorstellungen nimmt, alle unsere Dinge, die wir uns so angewöhnt haben, eben wie den Lügen nachzufolgen oder Betrug zu tun oder irgendwelche Dinge zu tun oder Ehen zu zerstören oder uns selber zu zerstören. Wie viele junge Frauen zerstören ihren Körper, um irgendwo nur in eine Figur zu kommen, die sie sich vorstellen? Und wie viele Menschen zerstören sich selber mit irgendwelchen Süchten, Alkohol, Tabletten oder irgendwelchen anderen Dingen oder auch Pornografie oder irgendwelchen Dingen, die wir uns angewöhnt haben? Und das zerstört unsere Seele und unseren Körper. Und Gott wusste, dass wir uns selber zerstören. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt und hat gesagt, Jesus wird euch die Kraft geben, wird euch vergeben, wird euch reinwaschen. Er nimmt euch alles weg, was gewesen ist, alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, jeder Missbrauch, jedes schreckliche Erlebnis, das nimmt er total aus unserem Leben raus und das können wir heute hier erleben und schenkt uns Frieden, Freude und Vergebung für unsere Seele und unser Herz und ein ganz neues Durchatmen. Und plötzlich verstehen, ich bin nicht geschaffen, um mich zu zerstören, sondern ich bin geschaffen, um zu leben und zu wandeln und zu leben und das zu erleben, was hier alles drinsteht. Denn das ist das Testament, das ist der Nachlass, den Gott uns gibt und sagt, alles, was hier drinsteht, gehört dir, du darfst es haben, es gehört dir ganz frei zur Verfügung. Alles, was du hier draus haben möchtest, kannst du dir rausnehmen und alles, was ich dir sagen möchte, wirst du hier drin finden. Die ganze Wahrheit für dein Leben steht hier drin in diesem Wort Gottes. Und sie wird dein Leben total verändern, erneuern und einen ganz neuen Sinn geben. Das nur als Vorleitung, damit wir verstehen, wenn wir in so einer Veranstaltung sind, warum manchmal unser Leben so lange schief läuft. Und dann gibt es einen Gott, der einen Plan hat für jedes einzelne Leben. Für jeden Menschen. Und dieser Plan heißt niemals, aus dir wird nichts, du kannst nichts, du bist nichts, sondern Gott hat diesen Gedanken nie gehabt. Und ich bete, dass jede Frau und jeder Mann diesen Gedanken ein für alle Mal rausnimmt aus seinen Erinnerungen. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Weil Gott sagt, du bist ganz wunderbar gemacht in meinem Ebenbild. Ich habe dich voller Liebe gemacht. Ich habe dich voller Schönheit gemacht und ich will, dass es deinem Leben etwas wird, dass 1000 Generationen nach dir noch sich daran erinnern werden, dass da ein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war oder Ur-Ur-Urgroßmutter war, die ein Leben mit Gott geführt haben. Und dass unser ganzes Leben nicht nur für die Generation danach zum Segen werden, sondern jetzt in der heutigen Zeit sollen wir Menschen sagen dürfen, dass hier in Deutschland ein Hartz IV nicht brauchen, sondern wir brauchen Gott. Und wir brauchen Jesus und wir brauchen Erlösung und wir brauchen Errettung von unserer Schuld und unserer Sünde. Und wir haben Aufgaben zu erfüllen. Und wenn wir unter eine Arbeitslosigkeit geraten sind, dann gibt es eine Phase, wo Gott sagt, dann bring dich ein in der Gemeinde. Dann diene mit den Gaben, die du bekommen hast. Dann liege nicht im Bett, sondern dann stehe auf und sage, Herr, ich bin noch fähig zu arbeiten und ich lasse nicht zu, dass diese Arbeitslosigkeit mein Leben bestimmt. Hier bin ich. Ich stelle mich jetzt dir zur Verfügung. Und ich wünschte mir, das würde jeder Arbeitslose machen. Und ich sage euch, der wird schneller in Arbeit sein, als sich die Gemeinde das wünscht. Weil so eine Gemeinde kann Arbeitslose gebrauchen, stimmt's? Ab und zu ist es nicht schlecht, wenn da jemand mal kommt und sagt, ich helfe mal und reinige mal den Saal oder ich mache mal so eine Generalüberholung von irgendwas. Und hat Zeit und hat Liebe dazu und kann es tun, weil er seine Qualifikation richtig einbringt. Und das ist, was Gottes Gedanke über unserem Leben ist. Er hat nur liebevolle Gedanken. Völlige Veränderung unseres Lebens. Er möchte, dass wir aufhören, uns anzuklagen, aufhören, zurückzuschauen und zu sagen, es ist alles Mist gewesen. Ich habe eine Ehe zerstört, ich habe meine Kinder zerstört, ich habe vielleicht das und das gemacht, es ist alles falsch gelaufen. Wir dürfen heute zu Gott kommen. Und er wartet auf uns hier. Und ich glaube, dass heute Abend für einige hier so eine dramatische Veränderung ihres Lebens beginnen wird. Und das werden sie rückblickend mal sehen. Dass sie sagen heute Abend, ich möchte aufhören, mich selber zu bemitleiden. Ich will aufhören, mir selber zu sagen, ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Und es ist alles schief. Ich will anfangen zu glauben, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und ich bitte ihn, dass er seine Hände auf mich legt und dass er mich segnet und dass er mich führt. Und ich will ein ganz neuen Lebensinhalt bekommen. Und den können Sie heute hier bekommen. Und ich sage Ihnen, aus meiner Erfahrung darf ich sagen, das Leben mit Gott ist das schönste Leben der Welt. Es ist sorgenfrei, es ist absolut gigantisch, es ist so herrlich. Sie werden erleben, wie Gott mit Ihnen redet. Sie werden erleben, wie der Himmel Ihnen zuhört. Sie werden erleben, wie die Engel da sind. Sie werden erleben, wie Freiheit da ist, Freude, wie eine Ehe von Gott gesegnet wird, wie die Kinder in Gottes Willen wandeln, wie eine Gemeinde wächst. Sie werden erleben, wie Sie Menschen von Jesus erzählen und diese Menschen kommen zum Glauben. Ihr Leben wird so reich sein und so frei sein und so voller Freude sein, dass Sie sich nicht eine Sekunde die Abhängigkeit wünschen, die die anderen Menschen noch haben. Sorgen, Probleme, Krankheit und wieder Sorgen und Schulden und Probleme und Krankheit und wie so ein kleines, wie sagt man da, so ein Hamster im Käfig, immer in dieser Mühle laufen, bis sie grau werden und dann das Herz sagt, aus, bang, pum, zu Ende, Schluss. Und das war's dann. Und dann kommt der Anfang. Dann kommt der Anfang und das sage ich Ihnen jetzt als Warnung. Dann stehen Sie vor dem lebendigen Gott. Und der wird Sie fragen, was haben Sie am 11., ist es heute der 11.? 12., Entschuldigung, ich habe die Zeit vergessen. Der 12. März 2005. Was haben Sie damals entschieden? Sind Sie damals darauf eingegangen? Haben Sie damals gesagt, Gott, hier ist mein Leben, lass mich wirklich von dir befruchtet werden, ich möchte ein Leben führen mit dir? Oder haben Sie damals gesagt, das interessiert mich gar nicht, was die da vorne erzählt, was soll die da eigentlich? Ich mache das, was ich will. Und Gott wird zu Ihnen sagen, und damals hast du entschieden, dass du dein Leben nach deiner Fassung leben wolltest. Und das war dein Recht. Oh ja, wir haben freien Willen. Wir entscheiden, wo wir eines Tages enden. Aber die Frucht und die Freude und die Ewigkeit, die vor Ihnen liegt, die wird erbärmlich sein und die wird ärmlich sein. Und die ist dann für immer. Weil Gott wird sagen, was hast du gemacht mit den Stunden, die du hattest? Du hast nur Fußball geschaut, du hast nur vorm Computer gesessen, das Internet war alles, was du wusstest und der Nachbar, der neben dir saß, den ich dir so gerne anvertraut hätte, der war dir völlig egal. Du hast nur für dich gelebt, nur deinen Urlaub geplant, nur dein Geld war nicht wichtig, nur du warst wichtig und meine Aufgaben, die ich für dich hatte, dass du ganz Deutschland ein Wort geben solltest, dass du zum Bundeskanzler gehen solltest oder zu den Ministern oder zum Bürgermeister oder wo auch immer hin, das hast du ausgeschlagen und das hatte ich eigentlich vor. Ich wollte, dass du ein Josef bist, ein David, ein Daniel. Ich wollte, dass du von mir hörst und dass du mein Wort weitergibst. Ich wollte, dass dein Leben unter meinem Segen steht. Und du hast für dich gearbeitet und gescheffelt. Und ich weiß nicht, ob euch die Geschichte bekannt ist von dem reichen Mann, vor allen Dingen für die Kleinen. Ich sehe gerade, da ist eine ganz süße Kleine heute Abend hier. Da gab es einen ganz reichen Mann, der hatte ganz viel Gold. Und als er starb, als er im Sterben lag, hat er gesagt, wenn ich im Sterben bin, dann tut das ganze Gold mit in meinen Sarg. Ich möchte auf der anderen Seite auch noch reich sein. Und dann hat man das ganze Gold, was er sich im Leben an verdient hatte, hat man mit in seinen Sarg hineingelegt. Und dann kam er auf der anderen Seite an im Himmel. Und dann stand er an der Himmelstür und dann sagte Petrus ihm, was haben Sie denn dabei? Er sagt, ich habe mein ganzes Gold mitgebracht. Er sagt, der Straßenbelag brauchen wir nicht. Weil im Himmel werden die Straßen von Gold sein. Und dieser Mann hatte sein ganzes Leben lang gearbeitet für Straßenbelag. Das machen wir. Wir denken, der Mammon ist so wichtig. Und im Himmel sagt der Herr, da laufe ich drüber. Das ist der Teer bei mir, das ist der Beton. Das ist nichts wert. Aber für was arbeiten wir? Haben wir den Himmel im Auge und sagen wir, meine Schätze sind im Himmel? Haben wir wirkliche Schätze? Und es gibt nur einen Schatz, den wir im Himmel haben werden. Und das ist Jesus. Waren wir in Liebe mit ihm? Haben wir ihn gekannt? Sind wir mit ihm gewandelt? Haben wir ihn wirklich lieb gewonnen? Wenn wir ihm begegnen, werden wir in seine Arme fallen und vor Glück weinen? Oder werden wir da stehen und sagen, oh Himmel, ich habe ja vergessen, dass es den auch noch gab. Ja, und manche leben so, als wenn der Himmel gar nicht existiert, als wenn die Ewigkeit überhaupt nicht da ist. Wir leben so dahin und wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Und einer meiner Neffen ist mit 17 Jahren verstorben. Ganz plötzlich. Und dann ist das Leben zu Ende. Und dann standen da Hunderte von seinen Jugendlichen, mit denen er zu tun hatte, am Grab. Und Gott sei Dank durften wir diesen Jugendlichen sagen, wir möchten euch einen Nachlass geben. Weil den jungen Mann, den wir gerade jetzt zu Grabe tragen, hat gesagt, alle meine Freunde sollen wissen, dass ich Jesus lieb habe. Und wir wollen euch das Buch, das Kreuz und die Messerhelden geben. Und jeder darf es mit nach Hause nehmen. Und viele von den jungen Leuten haben geweint am Grab und gesagt, so schnell geht das Leben zu Ende. Was war der Sinn? Und das Leben geht schneller zu Ende, als wir denken. Und das wissen einige. Und dann ist die Frage, was habe ich mit diesem kurzen Leben gemacht? Weil keiner hat die Garantie auf 82 Jahre. Das Leben kann wesentlich kürzer sein. Aber es soll fruchtbar sein, es soll voller Freude sein und es soll voller Segen sein. Und das ist, was Gott vorhat mit unserem Leben. Wir sind dann hinausgegangen nach Afrika. Ich mache jetzt mal einen Sprung zurück in die Geschichte. Als junges Ehepaar und nachdem wir nun diese Krise mit der Krankheit hinter uns gemeistert hatten, sind wir erst einmal dort angekommen, in Westafrika. Das war sehr aufregend, sehr schön. Eine fremde Kultur, ein junges Paar, man ist natürlich voller Abenteuer und man möchte ganz viel erleben und das sollten wir dann auch erleben. Und dann kam die nächste Prüfung und alles, was in unserem Leben passiert, ich erzähle diese Geschichten nicht, um euch jetzt irgendwie was Tolles zu erzählen heute Abend, sondern um euch zu zeigen, dass jede Geschichte unseres Lebens, jede Episode unseres Lebens, da ist Gott mittendrin. Und er möchte uns jedes Mal etwas zeigen von seiner Schönheit, von seiner Macht, von seiner Herrlichkeit, wenn wir es denn zulassen oder wir machen dicht und werden ärgerlich. Und so sind wir an einem Abend an einem Strand gewesen in Lomé, also an der Küste unten von Westafrika. Wir waren nach Afrika durchgefahren mit dem LKW. Das gibt da hinten ein Buch von unserer Familie, dem Tod knapp entronnen. Da kann man das nachlesen. Die Geschichten will ich nicht heute Abend erzählen. Und wir kamen dort an diesem Strand und haben dort dummerweise an dem Abend übernachten wollen. Das war ganz ignorant, weil es gibt sehr viele Banden, die überfallen. Und wir sind überfallen worden von über 10 schwarzen Afrikanern, die uns mit so einem riesen Macheten versucht haben, ans Leder zu gehen. Die wollten uns also wirklich das Leben auch nehmen. Und wir standen dort und es war sehr gefährlich, es war sehr brenzlig. Mein Mann musste hinten aus der Kabine raus. Wir hatten so einen Aufsatz auf einem LKW und vorne ins Führerhaus. Und er musste das in diesem Durcheinander von diesen Männern, die da alle um uns herum waren. Und er ist dann tatsächlich durchgekommen, vorne in die Führerkabine rein. Dann haben die eine Kokosnuss in die Windschutzscheibe geworfen, die Scheibe zerbarst, die Kabel waren durchgeschnitten. Und ich sage immer, das waren die Momente, wo ich gelernt habe, richtig zu beten. Weil dann hört man auf, solche seltsamen Gebete zu sprechen, wie lieber Heiland bewahr mich heute. Und man weiß gar nicht, was man eigentlich gebetet hat. Dann betet man echt. Weil das Gebet heißt eigentlich, dass mein Herz zu Gott schreit. Und Gott wartet auf solche Gebete. Nicht diese geplapperten, ihr versteht mich, die geplapperten Gebete. Ne? Ich bin rein, mein Herz ist, ich bin klein, mein Herz ist rein und so. Das sind alles so liebevolle Gebete, aber das sind keine Gebete, die von unserem Herzen zum Herzen Gottes gehen. Und dieses Gebet war wirklich, Gott, hier sind wir in Lebensgefahr. Du musst uns jetzt retten. Wo bist du? Und Gott war da. Gott ist immer da. Er ist in jeder Sekunde unseres Lebens da. Aber es sah nicht so aus. Und wir sind dann von diesem Strand im Allrad endlich weggekommen, nachdem wir vorgeglüht hatten, die Maschine. Und als wir wegfuhren, da hatte ich etwas in meinem Herzen zugelassen, das mir nicht bewusst war. Ich hatte diesen Schreck, diesen Schock, diese Angst in mein Herz hineingelassen und in mein Leben. Und wurde dann kurz darauf ganz schwer krank. Ich bekam furchtbarste Schmerzen in meinem Unterleib. Ich hatte Schmerzen, als wenn man Gallensteine bekommt. Ich bekam solche Schmerzen, dass ich Fieberschübe bekam. Ich fing an zu schreien vor Schmerzen. Ich habe mich gerollt auf der Erde, verstand überhaupt nicht, was mit mir los war. Und bin dann zu Ärzten gefahren, unter anderem zu Deborah Thomas, die ja da Krankenschwester war in einer Klinik oben in Kumasi. eine Missionare dieser Gemeinde und habe mich untersuchen lassen und jeder Arzt hat gesagt, sie sind vollkommen gesund. Wir verstehen überhaupt gar nicht, was sie haben. Sie sind vollkommen organisch gesund. Aber ich hatte Schmerzen, ich hatte Fieberschübe, ich war in absoluter Agonie meines Körpers, ich wusste nicht, was mit mir los war. Und dann bin ich nach einigen Monaten, das ging etliche Monate lang, und es war immer mal wieder besser und dann ging es wieder schlimmer und wieder besser und wieder schlimmer. Und eines Tages war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, Gott, jetzt muss ich eine Antwort haben von dir. Und manchmal wartet Gott, bis wir so richtig sagen, und jetzt will ich eine Lösung, jetzt brauche ich eine Lösung von dir. Du hast doch gesagt, dass du uns heilst und dass du uns hilfst. Und in dem Moment kam wieder ein klarer Gedanke in meinem Herzen. Du hast einen Geist der Furcht Raum gegeben in deinem Leben. Sag dich los von dem Geist der Furcht. Und wissen Sie, dass wir hier in unserem Lande oder ihr, dass wir hier in unserem Lande Tausende und Millionen von Menschen haben, die mit solch einem Geist der Furcht umhergehen. Angst vor dem Treppenhaus, Angst vor dem Lift, Angst vor der Zukunft, Angst, Angst, Angst und richtig panische Angst. Ich spreche jetzt nicht davon nur normale Angst, sondern panische Angst. Und diese panische Angst, die war in mein Leben hineingekommen. Und als ich dem Moment bewusst wurde, dass das jetzt nicht von mir war, dass das auch nicht von Gott war, dass ich mich lossagen musste von dieser Angst, habe ich mich niedergekniet an meinem Stuhl und habe gesagt, Gott, es tut mir leid. Mir war nicht bewusst, dass ich durch diesen Überfall oder durch diesen Schreckensmoment mich dieser Furcht geöffnet hatte. Und ich sage mich los von der Furcht und ich danke dir, dass du mich freigesetzt hast und dass ich jetzt frei bin. Amen. So einfach. Und ich war frei. Vollkommen frei. Ich hatte kein Fieber mehr, keine Schmerzen mehr, ich hatte keine Angst mehr. Ich sollte anschließend in Kriegsgebiete gehen, wo wir wirklich um unser Leben hätten bangen müssen, wo man uns die Gewehre an den Kopf gehangen hat. Ich erzähle gleich mal eine solche Episode, wo ich also in Lebensgefahr stand und hatte keine Angst, weil ich wusste, Gott ist viel stärker. Wenn Gott nicht erlaubt, dass der da sein abzieht, dann passiert sowieso nichts. Der soll mal ausprobieren. Da steht Gott zwischen ihm und mir. Der kann nichts machen, solange Gott nicht das zulässt. Ich war mir plötzlich so bewusst im Schutz und der Gegenwart Gottes. Und ich war frei von der Angst. Und das ist über 20 Jahre her und hatte nie wieder mit Angst zu tun. Wir dürfen uns lossagen von Angst. Angst hat nichts mit uns zu tun. Gott sagt in seinem Wort, ich habe dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Damit war ich die Angst los. Und jetzt sollten diese Situationen kommen, die ich mir eigentlich so gewünscht habe, aber natürlich nicht diese ganzen schrecklichen Situationen, sondern ich wollte immer Gott sehen und Gott erleben. Und wir erleben Gott halt in Drama und in großen Schwierigkeiten. Da erleben wir ihn. Denn wenn es uns gut geht, dann sind wir gesegnet unter seinem Schutz. Aber wenn es uns in Schwierigkeiten richtig an den Kragen geht, da brauchen wir seine Hilfe. Ich bin dann eines Tages von Kumasi, von den guten Deborah und Peter Thomas, runtergefahren nach Ghana, nach Accra, in die Hauptstadt. Das ist eine Strecke, die man ungefähr 8 Stunden fuhr, weil das so schlechte Straße war. Und bin am Abend erst losgefahren und es war mir wirklich entfallen, dass ich auf der Straße nicht mehr fahren durfte. Weil man, sobald die Dunkelheit eintritt, als Europäer, als Ausländer in Ghana nicht fahren durfte, um diese Menschen zu bewahren vor Überfällen und vor Gefahren in der Nacht. Weil da jede Menge Banden auf den Straßen sind, die überfallen die Menschen, das ist einfach etwas, was normal ist dort. Und deshalb dürfen die Europäer nicht auf die Straße, sobald die Dunkelheit eintritt. Ich saß im Auto, hatte 2 meiner kleinen Kinder im Wagen, wir haben 4 Kinder. Und fuhr also da abends los und plötzlich kam die Dunkelheit und ich dachte, oh nein, ich bin hier auf der Straße und ich muss jetzt runter nach Accra. Und bin dann also weitergefahren und habe Gott gebeten um seinen Schutz, komme um Mitternacht in Accra an, das ist eine große Stadt an westafrikanischer Küste, und stehe auf einer Straßenkreuzung und dort ist eine riesen Straßenbarriere gebaut worden. Wer sowas schon mal im Ausland gesehen hat, da werden einfach 2 große Tonnen genommen, mehrere große Balken darüber und dann noch einige an Unrat und Müll steht da rum. Und dann waren da 10 Soldaten und die hatten Gewehre und die waren betrunken. Und die fingen an, mich anzuschreien, mich festzuhalten und zu befehlen, ich soll den Wagen sofort verlassen. Ich würde als die Landesgesetze übertreten haben, sie müssten mich festnehmen und ich sollte sofort den Wagen verlassen. Und ich wusste instinktiv, ich bin in Lebensgefahr. Und ich wusste, ich darf den Wagen nicht ausmachen. Ich hatte so einen großen Landcruiser, so einen Geländewagen, habe die Knöpfe unten gelassen, die Zentralverriegelung, und wusste nur, ich war in Lebensgefahr. Hatte die Scheibe nur so ein Stück aufgemacht, die versuchten reinzugreifen, kamen aber nicht an mich heran und hatten ihre Gewehre auf mich gerichtet. Und ich wusste, da braucht nur einer abziehen, dann bin ich durchsiebt und dann bin ich tot. Und ich wusste, jetzt geht es um Sekunden, ich lebe oder ich sterbe. Und das war dann so die nächste Situation, wo man dann wieder beten lernt, wie ich das so schön sage. Ich habe nur gesagt, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich. Du hast mich hoffentlich nicht hier vergessen, ich brauche dich. Du musst mir jetzt hier raushelfen, ich stehe in absoluter, endloser Gefahr. Ich kann hier nichts machen, ich kann überhaupt nicht weg. Die Typen lassen mich keinen Meter weiterfahren. Und in dem Moment kommt von vorne ein Fahrzeug entgegen, die Scheinwerfer sehe ich auf uns zurollen. Und wie gesagt, man fährt nachts nicht in Afrika, das macht man einfach nicht, nicht in Westafrika. Es war schon erstaunlich, dass ein Fahrzeug kommt, der Wagen kommt. Sobald diese Soldaten erkannten, wer der Fahrer war, standen sie alle und salutierten an dem Wagen. Und dann habe ich gedacht, uff, ganz wichtiger Mensch, irgendwo aus dem Militär oder so. Und dann wurde sofort diese Barriere erhoben, dieser Balken wurde zur Seite geschoben, sofort fuhr der Wagen durch, stand jetzt in entgegengesetzte Richtung gleich neben mir. Der Fahrer schaute mich an und gab mir ein Handzeichen, ich sollte ihm folgen. Also sofort meinen Wagen angemacht und gleich gedreht. Und dann standen die Soldaten alle jetzt bei mir und haben salutiert. Und jetzt wusste ich, jetzt raus hier aus der Situation, so schnell wie möglich. Und dann habe ich gedacht, der wird doch irgendwann anhalten, vielleicht nach 2 Kilometern und sagen, sagen Sie mal, junge Frau, was wollen Sie denn hier in der Mitte der Nacht in Accra? Aber der fuhr und fuhr und fuhr und fuhr und ich folgte ihm einfach. Und er fuhr zum großen Hotel von Accra, das ist so ein Riesenhotel, hupte, winkte und fuhr weg. Und das war das Hotel, wo ich hin musste und wo ich hin wollte. Ich wollte ins Hotel. Da dachte ich, das ist ein Engel gewesen. Aber jetzt kommt es noch besser. Am nächsten Morgen habe ich dann einige Pastoren getroffen in der Stadt und habe gefragt, gib mir doch mal eine Erklärung, wem bin ich da letzte Nacht begegnet? Wieso haben die da alle salutiert und wer ist denn da so wichtig hier in diesem Lande? Und dann hat mir der Pastor gesagt, ich kann dir sagen, wen du begegnet bist, dem Präsidenten von Ghana, Rawlings. Der fährt nachts in Zivil, im Zivilauto, um zu patrouillieren, dass seine eigenen Soldaten an den Posten stehen. Und dieser Präsident wurde von Gott zu dem Zeitpunkt geschickt, wo ich in Lebensgefahr stand an einer Straßensperre. Und wenn der lebendige Gott Präsidenten sendet, um dich zu retten, was brauchst du mehr? Amen. Und wie gesagt, das meiste siehst du erst rückblickend. Das siehst du nicht in dem Moment. Du weißt nicht, was da passiert. Und deswegen konnte dieser gute Mann sich auch nicht den Wagen einfach so aussteigen und sagen, hallo, ich bin Präsident Rawlings, begrüße Sie ganz herzlich im Lande. Der Mann ist also weitergefahren und ist einfach erstmal auf die sichere Seite gegangen. Gott ist gewaltig, Gott ist so wunderbar und er ist so detailliert. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann werden wir einen Gott entdecken, der sowas von liebevoll über uns wacht und der so genau unseren Tagesablauf geplant hat. Und jetzt möchte ich etwas sagen zu denen, die schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs sind. Wir haben die Angewohnheit, vielleicht morgens oder irgendwann am Tage mal zu sagen, Gott, ich danke dir für diesen Tag. Aber bitten wir ihn, dass er uns führt, dass er uns an diesem Tage leiten kann, dass wir ganz präzise von ihm geführt werden dürfen. Das ist so wichtig, weil Gott hat eigentlich für jeden Tag einen Plan. Und er hat Menschen, die er eigentlich in dein Leben hineinführen möchte, die vielleicht für dich ganz unbedeutend scheinen. Vielleicht gar nicht so wichtig. Ich erzähle jetzt nur mal so eine Episode. Ich sitze bei mir am Esstisch, eine Freundin kommt rein und sagt, du, ich habe noch meine Freundin mitgebracht. Die setzen sich beide hin, 2 ältere Damen. Und dann sagt diese neue Dame, die ich noch nicht kenne, sagt sie, ach wissen Sie, ich bin auf der Suche nach dem Licht. Dann hat sie gesagt, ich habe das Licht. Sagt sie, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Ich habe gesagt, ich habe die Wahrheit. Sagt sie, wieso können Sie sagen, Sie haben die Wahrheit und das Licht? Ich sage ganz einfach, ich habe Jesus Christus in mir und er ist die Quelle der Wahrheit und des Lebens. Und dann sagt sie, ich komme aus dem New Age. Sie hat den großen Bang, sie hat die ganzen Kugeln, sie hat mir so versucht, so ein paar Sachen zu beschreiben, was sie alles schon gemacht hat. Und sie sagt, ich bin von Kopf bis Fuß krank. Und ich habe gesagt, und ich kann Ihnen auch sogar noch sagen, Sie können geheilt werden. Sagt sie, und wie kann ich das? Ich sage, ganz einfach, wollen Sie jetzt in diesem Moment Jesus aufnehmen? Ja. Ich sage, öffnen Sie einfach Ihr Herz und sagen Sie, Herr Jesus, komm in mein Leben. Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir, wo ich falsch gehandelt habe. Vergib mir meine Schuld. Und setz mich frei von all diesen Dingen, die ich getan habe. Ich sage mich los von all diesen Mächten, die ich gerufen habe. Und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Wollen Sie das wirklich? Ja! Und da war sie schon im Reich Gottes. Und dann habe ich ihr nur erklärt, das Erste, was sie jetzt machen, wenn sie nach Hause gehen, sie nehmen ihren großen Bang, weiß nicht, so eine große Gong oder was das heißt, der große Gong, und nehmen ihre Kugeln und nehmen ihren Buddha. Sie hatte so eine Buddha-Statue bei sich in ihrem Haus. Ein Riesending. Und zerstören das, weil das sind alles Götter, die meinen, sie dürften den Platz von Gott einnehmen. Aber Gott ist der wahre Gott und der ist jetzt in ihrem Leben. Das hat die Frau sofort gemacht, kam nächste Woche gleich wieder, sagt sie, was mache ich jetzt? Sagt sie, bei mir im Haus spukt's. Da, wenn ich ins Haus komme, dann fangen die Türen an zu klappern, dann fangen irgendwelche Sachen an zu rumoren, der ganze Boden ist in Rumoren. Ich sage, dann befehlen wir jetzt dem Geist der Unruhe, ihr Haus zu verlassen. Und dann haben wir das einfach gebetet. Und dann sagt sie, ja, jetzt ist Frieden in meinem Haus. Sagt sie, und wissen Sie was, erzählt sie mir, seitdem wir zusammen gebetet haben, bin ich völlig gesund. Von Kopf bis Fuß. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Unruhe mehr, ich habe keine Schlafstörung mehr, ich bin vollkommen frei. Das sind solche Beziehungen, die Gott uns schenken möchte. Das war natürlich eine Frau, die war bereit, Jesus aufzunehmen. Aber so einfach soll es auch sein. Nicht, dass du da stundenlang überlegst, wie kann ich es denn jetzt dir endlich sagen, dass die Jesus braucht. Sondern, dass du einfach sagst, so ist er. Hier mal ein weiteres Beispiel. Wir hatten auf dem Herzen, dass wir, oder das war auch ein Wunsch von mir und das wurde dann von vielen mitgetragen, dass jeder Nachbar, den ich habe, und ich meine jetzt nicht nur meine persönlichen Nachbarn, sondern im Umkreis von 5 Kilometern, und ich wohne in einer Großstadt, 1,7 Millionen Einwohner Hamburg. Das ist eine schöne Stadt, müsst ihr mal besuchen. Dass jeder von diesen Nachbarn weiß, wie er in den Himmel kommt. Ich habe gedacht, wenn ich auf dem Weg in den Himmel bin, und das wird bald sein, sehr bald, ich denke persönlich, dass ich noch mit dabei sein werde, dass jeder wissen muss, wie er in den Himmel kommt. Ich will nicht hören, dass meine Kassiererin bei Aldi, mit der ich nette Worte rede, weil wir uns regelmäßig sehen, dass die nicht eines Tages sagt, sage mal, du hast gewusst, wie man in den Himmel kommt, du hättest sogar Freischeine gehabt, du hättest mir alles geben können und du hast mir nichts gesagt. Und ich habe gesagt, das will ich nicht hören. Die sollen wissen, dass ich ein Christ bin, die sollen wissen, wie man in den Himmel kommt und die sollen die Möglichkeit haben, Jesus anzunehmen, ob sie es tun oder nicht, ist nicht meine Verantwortung. Das haben sie selbst zu verantworten. Aber sie sollen wissen, wo er ist. Und das haben wir dann in der Gemeinde besprochen und dann haben wir uns alle Urlaub genommen, fast die ganze Gemeinde hat Urlaub genommen, 2 Wochen lang. Und dann haben wir uns ganz deutschlandweit alle Leute eingeladen, die wir kannten und haben gesagt, kommt und helft uns. So, Suzette Hatting ist gekommen mit ihrem Team und ganz viele, wir hatten so 100 Gäste. Und dann sind wir von Tür zu Tür gegangen. Wir haben das in den Medien angekündigt, Hoffnung für Hamburg. Wir sind Menschen, die ihnen nichts verkaufen sollen. Sie brauchen keine Angst haben. Wir sind keine Hausierer. Wir wollen sie auch nicht einladen in irgendeine Kirche. Wir kommen nur und wollen mit ihnen über das reden, was Gott für sie hat. So, dann haben wir uns riesige Rosen geholt vom Blumengroßmarkt, haben uns mit diesen Rosen bewaffnet, weil das sieht immer sehr schön aus. Wenn man zu einem großen Rosenstrauß kommt, dann wirft keiner die Tür zu. Dann fragt er erstmal, ne, kommen da irgendwie ein Liebstrauß für mich oder wie ist das jetzt? Und dann haben wir ihnen die Rosen gegeben und haben ihnen gesagt, das ist ein Zeichen, dass Gott sie liebt. Nehmen Sie sie. Das ist für Sie kostenlos. Kostet Sie nichts. Sie brauchen auch keine Angst haben. Ich habe auch keinen Vertrag dahinter mir. Das ist ganz frei für Sie. Warum tun Sie das? Weil wir Gottes Liebe erfahren haben und Sie dürfen wissen, dass Gott Sie auch liebt. Woher wissen Sie, dass es einen Gott gibt? Und schon waren wir mitten im Gespräch. Und so sind wir von Tür zu Tür, von jedem Geschäft. Wir sind in die Druckerei marschiert. Wir sind zu den Redakteuren gegangen. Wir haben alles, wir haben das richtig systematisch ausgerechnet, wie viele Straßen und wie viele Haustüre man hat und so weiter, damit wir ja niemanden verpassen. Und wir hatten zu über 80% positive Reaktionen. Wir sind mit jungen Türken auf der Straße gekniet, Männern, und haben Jesus ins Leben eingeladen. Wir haben mit jungen Menschen auf der Straße gesprochen und denen sind die Tränen gelaufen, weil sie zum ersten Mal gehört haben, dass Gott sie liebt und dass wir sie auch lieben. Wir sind zu den Menschen gegangen in unserer Stadt und wir haben extrem oder sehr viele Russland-Heimkehrer, Deutsche, die von Russland zurückgekehrt sind. Und ich habe zu meinen ganzen Mitarbeitern gesagt, wisst ihr, der eine Satz, der zieht bei denen immer, wenn ihr sagt, herzlich willkommen in deinem Heimatland. Und wenn du diesen Satz sagst bei einem Heimkehrer aus Russland, die fühlen sich ja nicht wohl bei uns oft, und sagst, herzlich willkommen in deinem Heimatland. Ich möchte dich willkommen heißen, dies ist dein Land und du bist hier wieder unter uns. Dann fängt bei denen an, die Tränen zu und dann sagen sie, komm rein, komm rein. Ich möchte erzählen und in ihrem gebrochenen Deutsch oft. Und dann hast du schon Tee und Kekse und dann kannst du alles erzählen, was du möchtest und vor allen Dingen kannst du zuhören. Weil die haben auch viel zu erzählen. Vieles, was sie uns erzählen können, das würde uns beschämen, was die hinter sich haben. Die Geschichten sind zum Teil dramatisch. Und so haben wir einen Menschen nach dem anderen sagen dürfen, wie der Weg zum Himmel geht. Und dann kam ein Team an eine Tür, da war ein 82-jähriger Mann. Dieser Mann hatte gerade eine junge Frau geheiratet, die war wesentlich jünger als er. Und dieses Team hatte die Freiheit, diese beiden einzuladen in den Gottesdienst. Der Mann hatte noch nie einen Gottesdienst betreten. Dann haben sie gesagt, bitte kommen Sie doch zum Gottesdienst. Und die junge Frau, das war eine Russlanddeutsche oder eine Russin, sie hat gesagt, ja, da kommen wir hin, da kommen wir hin. Ja, wir kommen. Und dann sind die tatsächlich am Sonntag gekommen. Dann sind sie wiedergekommen. Dann sind sie am Montag in die Bibelschule gekommen, am Dienstag im Lobpreis. Dann sind sie in alle Veranstaltungen gekommen. Wir haben morgens eine Hausandacht. Dann kamen sie in die Gebetsstunde. Die kamen jede Woche, jeden Tag zum Gottesdienst oder zu irgendeiner Veranstaltung. Ihr habt ja auch alle so einen vollen Kalender wahrscheinlich, wo man dann immer was hat. Und dann kamen sie auch noch in die Hauszelle. Und dann haben sie ihr Leben Jesus anvertraut. Und dann hat dieser Mann eine Abschiedsrede gehalten, nach ganz wenigen Wochen. Er hat gesagt, im Gebet, in der Hauszelle: Herr Jesus, du bist in mein Leben getreten und du bist mein Herr und mein Heiland und mein Retter. Und diese Menschen haben mir gezeigt, wie du bist. Die Liebe hat mich überwältigt und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mein Leben genommen hast. Am nächsten Morgen bekam er einen Schlaganfall, einen leichten. Seine Frau hat gesagt, ich möchte nicht lebensverlängernde Maßnahmen nehmen. Er war 82 Jahre alt und er ist einfach eingeschlafen und ist zum Herrn gegangen. Jetzt hatte mich die junge Frau gefragt, ob ich die Beerdigung machen würde. Und da stand ich vor diesen ganzen Familienangehörigen, die ich ja noch nie gesehen hatte. Und jetzt kommt die Geschichte.